geht heute auch um Geruch. Ihr wisst ja, dass ich jemanden in der Familie habe, der hat ein Parfüm-Hobby. Und das teilt unsere Familie so ein bisschen in die Parfümliebhaber und die Banausen. Ich habe dabei gelernt, dass man den Geruchssinn trainieren kann. Und dass es nicht eine Holzart gibt und nicht eine Blume und so, sondern Tausende. Das kann man irgendwie alles unterscheiden. Und es gibt auch Duftstoffe, die empfindet jeder anders. Interessant, oder? Also, selbst wenn alle ausgebildet sind, also dieses Zeug riecht für jeden anders. Interessant. Und das Riechen ist total emotional. Also das geht sofort in die Gefühle. Also es gibt so einen richtigen Teil des Gehirns, das ist das Riechhirn, und das ist sehr, sehr ursprünglich. Das hat so eine Datenautobahn zu unseren Gefühlen und zu unseren Möglichkeiten, irgendwas zu lernen. Und also Duft kann richtig gute Laune machen oder kann zu sofortiger Flucht führen. Also das ist sehr unterschiedlich. Und vielleicht in diese Richtung noch eins. Stellt euch mal vor, ihr habt eine große Pfanne und macht da so richtig Speck rein. So, und macht das warm. Also lasst den Speck so aus und macht da jede Menge Eier rein. Und so. Ach, herrlich, oder? Schon. Es sei denn, ihr stellt euch das vor und ihr seid gerade Vegetarier oder Veganer. Dann wird euch übel. Ja? Und ihr lauft weg. Ja? Dann wird furchtbar. Ja? Totes Tier. Oh, so, ja? Ist auch ulkig, oder? Obwohl es das Gleiche ist. Gut, also Duft macht oder bestimmt Gefühle. Ulkig, oder? Ja. Na gut. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Korintherbrief. Und die genauen Umstände davon kann man nicht mehr sicher rekonstruieren, also gehen sie uns wohl nichts an. Aber das bisschen nehmen wir mit, weil wenn wir so ganz daneben liegen, ist ja auch doof. Sonst lesen wir im übernächsten Kapitel wieder etwas und dann müssen wir sagen, oh, wir hatten ja völlig Unrecht mit dem, was wir gesagt haben. Also so ein bisschen ist schon gut, wenn wir das versuchen zu organisieren, so in unserem Kopf. Es ist so, dass im ersten Korintherbrief ganz am Ende Paulus sagt, ich reise zu euch. Ja? 1. Korinther 16, Verse 1 bis 5. Paulus hatte ursprünglich vor, von Ephesus über Land, über Troas nach Korinth zu reisen. Und dann schreibt er diesen zweiten Brief hier. Das ist der, der uns vorliegt. Und da sagt er, er spricht vom Gott allen Trostes. 1. Kapitel, Vers 3. Er spricht davon, dass er getröstet worden ist von Gott und dass er diesen Trost jetzt weitergeben kann. Vers 6. Er schreibt, er sei in Todesgefahr gewesen, in einer verzweifelten Situation, und er sei von Gott gerettet worden. Vers 10. Und alle mögen jetzt bitte dafür danken, dass er und seine Mitarbeiter oder so, gerettet worden seien. Und dann bekennt er, dass er seine Reisepläne nochmals geändert hat. Er wollte nämlich zwischenzeitlich per Schiff kommen. Direkt, von Ephesus direkt rüber nach Korinth. Aber wegen irgendeiner Sache hat er das dann wieder verworfen. Ja? Und die Korinther wissen genau, wovon er redet. Er kommt nicht, sagt er, er konnte so nicht kommen, um sie zu schonen. Vers 23. Stattdessen hat er ihnen einen Tränenbrief geschrieben. Unter Tränen hat er ihnen einen Brief geschrieben, schreibt er. Zweites Kapitel, Vers 4. Und das hat sie sicherlich traurig gemacht, aber war halt nötig. Und er hat inzwischen irgendwie davon schon Rückmeldung erhalten. Und er ist ganz froh, dass sie auf ihn gehört haben. Dass sie den Täter bestraft haben, vielleicht ausgeschlossen haben. Aber jetzt sei es Zeit, ihm zu vergeben, ihn zu trösten und wieder aufzunehmen. Diesem Täter. Soweit. Und jetzt sind wir im zweiten Kapitel, Verse 12 bis 17. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die gerettet werden, falsche Seite, und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode, den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Und wer ist dazu tüchtig? Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wie aus Lauterkeit und wie aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Soweit. Also Paulus hatte diesen Tränenbrief geschrieben, ja, und hat den von Titus nach Korinth bringen lassen. Und dann hat er gesagt, pass auf, Titus, auf dem Rückweg gehst du nach Troas. Und ich gehe da auch hin und wir treffen uns da. Ja? So. Also er hat seinen Reiseplan wieder geändert. Okay, ich fahre doch nicht mehr im Schiff, ich gehe doch lieber zu Fuß und wir treffen uns in Troas. Und was soll er schon machen? Er missioniert weiter. Das ist auch sein erklärtes Ziel in Troas. Vers 12. Als ich aber zur Verkündigung des Evangeliums Christi nach Troas kam und mir eine Tür geöffnet wurde im Herrn, also Paulus verweist auf den Herrn. Paulus möchte missionieren, aber Jesus öffnet die Türen. Troas ist so ein Gebiet im Nordwesten der heutigen Türkei. Das ist eigentlich keine Stadt, sondern ein Gebiet. Ja? Und Paulus wollte ursprünglich während der zweiten Missionsreise gar nicht da groß hin. Er wollte eigentlich nach Osten weiter, aber er durfte nicht. Und er wollte nach Nordosten weiter, nach Bithynien, also Mysien Osten oder Bithynien Nordosten. Er durfte immer nicht. Gott hat immer gesagt, nö, du bleibst, wo du bist. Und schließlich ist ihm gesagt worden, komm zu uns nach Mazedonien. Und dann ist er von Troas nach Mazedonien gereist. Vielleicht habt ihr das so im Kopf, dass das die zweite Teil der zweiten Missionsreise war. Und auf der Rückreise war es so, dass Paulus eine Woche in Troas war und zum Abschied hat er irgendwie die ganze Nacht durchgepredigt. Noch im Kopf, ja? Und der junge Mann sitzt da im Fenster und echt traurig. Also er fängt an zu schlafen und fällt aus dem Fenster. Also das war alles in Troas. Ja, okay, gut. Aber jetzt. Paulus geht davon aus, er trifft Titus und er kann nebenbei missionieren. Vers 13. Hatte ich keine Ruhe in meinem Geist, weil ich Titus, meinen Bruder, nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und zog fort nach Mazedonien. Also Paulus hat Kontakte in Troas gefunden. Ne? Der Herr hat ihm eine Tür geöffnet. Aber aus Liebe und Sorge um die Korinther und Titus lässt er das alles weg und sagt, ich muss hier weiter. Ich hoffe, die Korinther, die diesen Brief lesen, verstehen, was das heißt. Er ist wirklich sehr besorgt um sie. Ja. Er kümmert sich wirklich wie ein lieber Papa um sie. Merkt's euch, Korinther, wegen euch habe ich eine gute Gelegenheit in Troas sein lassen. Diese Bevorzugung ist auch Verpflichtung. Na gut. Außerdem kann man vielleicht sagen, dass Paulus ein gewisses Arbeitsumfeld braucht. Und wenn er so ungewiss ist, wenn seine ganzen Pläne mit Korinth so gar nicht funktionieren und er nicht weiß, was aus Titus geworden ist, dann zieht er lieber Titus entgegen und sucht ihn. Also Paulus ist auch ein liebender und verletzlicher Mensch. Er geht Titus lieber suchen, als da täglich darüber nachzudenken, was da bloß passiert ist. Gut. Dann nur ganz kurz, wer ist Titus? Titus ist ein enger, wichtiger Mitarbeiter von Paulus. Ja? Es gibt einen Brief an Titus. Da wird er mein echtes Kind nach dem gemeinsamen Glauben genannt. Vers 4. Titus 1, Vers 4. So. Und laut dem Galaterbrief war er auch beim Apostelkonzil in Jerusalem dabei. Also wirklich wichtig, ja. Wichtiger Zeuge dort, dass er dabei war. Und er wurde nie aufgefordert, sich beschneiden zu lassen. Und er hatte extra diesen Auftrag in Kreta, da in allen Gemeinden Älteste einzusetzen. Also offensichtlich ein ganz wichtiger Mitarbeiter von Paulus. Und jetzt hat er diese heikle Aufgabe, diesen Brief nach Korinth zu bringen und dann Paulus Bericht zu erstatten. Also ein ganz wichtiger Mann. Ja. Und dieses Treffen funktioniert nicht. Die treffen sich einfach nicht. Paulus ist verzweifelt. Nein, nicht verzweifelt. Er ist auch nicht kopflos. Er entscheidet sich aber, ich muss Titus suchen. Das geht so nicht weiter. Ich gehe ihm entgegen. Und dann Vers 14. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Interessant. Zwei Bilder. Triumphzug und Geruch. Zunächst zu Triumphzug. Das war damals ein allgegenwärtiges, geläufiges Bild auf Statuen, auf Wandbildern. Die waren gar nicht so häufig, klar, so große Siege gab es nicht groß, ja. Und in Rom zumindest durfte man genau ein einziges Mal in seinem Leben als Triumphator einziehen. Einmal. Also es passiert nicht ständig, ja. So, es war was Besonderes, ja. Julius Caesar war so hatte ein solches Standing beim Senat, dass er dann 5 bekam. Ja. Aber das ist wirklich eine Ausnahme. Dann haben sie ihn auch umgebracht. Ja. Also das war jetzt, gut. Also normalerweise nur einmal im Leben. Ja. Das war ein Riesenereignis. Und es wurde ganz viel geräuchert dabei. Die Leute liefen durch Schwaden von Weihrauch dabei. Aha. Also der heimkehrende Heerführer kommt in einem besonderen Wagen dahergefahren und er führt seine ganzen Gefangenen, werden mitgeschleppt und die ganzen Schätze und seine Mitstreiter, die Soldaten dürfen mit. Und alles wabert in Weihrauch. Diese Parallele, es gibt eine Parallele dazu, zu diesem Triumph. Das kennt ihr vielleicht aus Kolosser 2, Vers 15. Da sagt Paulus, er, also Gott, hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also Paulus benutzt häufiger dieses Bild von den entwaffneten, besiegten, ja, die dann öffentlich vorgeführt werden. Nun, das klingt erstmal furchtbar, aber es geht jetzt natürlich um dämonische Kräfte, ja, also das, was Gott entgegensteht. Sie werden öffentlich zur Schau gestellt. Das ist ein Triumphzug. Ja. Und hier im 2. Korinther, im 14. Vers, da werden jetzt die Helfer mit einbezogen. Vom Feldherrn Jesus Christus werden wir, die Apostel, Paulus, ich, meine Mitarbeiter und wer weiß, wir alle vielleicht, umhergeführt. Paulus, ich werde umhergeführt von Jesus Christus. Also Paulus läuft da mit, aber er ist in völliger Abhängigkeit von Jesus. Ja. Entweder als Sklave oder aber als Soldat. Aber er ist jetzt nicht der Triumphator, ja, ja. Sondern ich darf dabei sein. Ja. So wie Jesu Ausführungen über das Selbstverständnis von Sklaven. Da heißt es im Lukas 17, Vers 10. Vielleicht Habt ihr das im Kopf? Da gibt es ein Vergleich. Jesus sagt ihnen, wie man sich so von sich selber denken soll als Christ, ja? als Jünger Jesu. Ne? Und da sagt er, stellt ihr euch mal vor, ihr arbeitet den ganzen Tag und dann kommt ihr nach Hause und dann ist euer Herr da und dann wollt ihr was essen? Nee, dann müsst ihr dem erstmal was servieren, ja. Und wenn alles erledigt ist, dann könnt ihr vielleicht essen, ja. Und er wird sich wahrscheinlich noch nicht mal besonders bedanken, ja. Also, Vers 10, so sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Das war Lukas 17, Vers 10, ja. Und ich denke, das ist das Selbstverständnis von Paulus, ja. Ich kann gar nicht anders. Ich folge Jesus und ich tue, was er möchte. Und ich darf dabei sein. Okay, im 1. Korinther, im 1. Kapitel, Vers 30, schreibt er Folgendes. Aus ihm aber kommt es, dass ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also auch Paulus als Apostel, er hat alles von Jesus geschenkt bekommen. Du willst stolz sein? Klar, sei doch stolz. Sei stolz auf deinen Herrn. Ja. Paulus jubelt. Hurra, ich bin Sklave Christi. Ja. Und er öffnet die Türen. Und er siegt. Ich werde umhergeführt in seinem Festzug. Und er lässt mich teilnehmen. Er ist alles und ich bin nichts. So, und was passiert nach so einem Triumphzug? Die Sieger feiern Feste weiter und kriegen Ehre und Geld und die Gefangenen, die werden hingerichtet. Jetzt zum Thema Duft. Wir haben schon gesagt, so ein Triumphzug, da wabert es vor Duft, ja. Und hier heißt es jetzt, Geruch seiner Erkenntnis. Gott oder Jesus lässt Paulus seinen Duft verbreiten. Das ist das Evangelium. Die Mission ist ein guter Duft. 2. Korinther 2, 15. A. Denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott. Geruch verbreitet sich. Da kann man überhaupt nichts gegen tun. Und wir, also diejenigen, die das Wort verbreiten, Paulus sagt, wir opfern Räucheropfer für Gott. So wie im Alten Testament, da gab es auch am Zelt der Begegnung wurde geräuchert und am Tempel wurde geräuchert und es gab Räucherpfannen und es gab genaue Vorschriften, wie das zu gehen hat. Es gab Räucherwerk, Kräuter und Duftharz und sowas. Und in in Epheser 5, heißt es auch, dass Jesus das Sühnopfer ist. Und so ist es auch im Alten Testament, wenn jemand ein Sühnopfer bringen wollte, dann wurde von diesem Sühnopfer das Fett abgetrennt und das wurde verbrannt. Und das sei ein lieblicher Duft für den Herrn, heißt es da. Aber hier, im 2. Korinther, da handelt Gott. Er lässt durch die Apostel die gute Nachricht verbreiten. Und Paulus ist stolz darauf, dass er das tun darf. Gott offenbart den Geruch seiner Erkenntnis durch die Arbeit von Paulus. Als Apostel mache ich, Paulus, Menschen mit Gott vertraut, mit Gottes Wort vertraut. Und sie bekehren sich dann hoffentlich. Nochmal Vers 15, wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Das heißt also unabhängig von der Zuhörerschaft. Die Apostel räucherten für Gott. Egal, wie die Menschen das aufnehmen. Gott zumindest gefällt es. Hofft oder weiß Paulus. Nun, die Reaktionen, die sind ja sehr unterschiedlich darauf. Das ist Vers 16. Den einen ein Geruch vom Tode zum Tode. Den anderen aber ein Geruch vom Leben zum Leben. Also Paulus ist sich schon bewusst, dass das, was er da tut, zu einer Trennung führt. Also einige Zuhörer mögen den Duft, ergreifen die Chance zu leben und anderen stinkt es und sie greifen nicht zu. Denn die gute Nachricht beginnt ja erstmal mit einer schlechten Nachricht. Es ist nicht alles in Ordnung. Die Sündenschuld klebt an dir. Sieht man dieser Wahrheit ins Auge, dann weiß man, dass man Rettung braucht. Nimmt man an? Nimmt man an, dann freuen sich alle über diesen Wohlgeruch zum Leben. Wischt man das aber weg und will es nicht wahrhaben, dann ist das wie der letzte Gang eines Gefangenen beim Triumphzug. Wer das ablehnt, hat sein Urteil schon gesprochen. Geruch zum Tode. Holla, das ist eine Verantwortung. Ne? Die Verantwortung des Apostels oder des Verkündigers oder des Missionars. Deswegen dieser letzte Nachsatz im Vers 16. Und wer ist dazu tüchtig? Wer kann das? Und wer will das überhaupt machen? Aber Paulus weiß schon, dass er das da auf der richtigen Seite steht. Ich, Paulus, bin ja beteiligt. Gott öffnet die Türen zu den Herzen. Er gibt den Segen und er kann Umkehr ermöglichen. Vers 17. Denn wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes wie die meisten, sondern wir aus Lauterkeit und wir aus Gott reden wir vor Gott in Christus. Also wer arbeitet ehrlich für Gott? Na ich, Paulus, und zwar gratis. Ehrlich ist hierbei wichtig. Das Wort, das da steht, mit diesem keinen Handel treiben, das heißt so viel wie ich pansche den Wein nicht, bevor ich ihn ausschenke. Ja, ich verwässere das, den Wein nicht. Ich betrüge meine Gäste nicht als Restaurantbesitzer. Das war so der Ausdruck für schlechte Wirte. Also, denn wir, Paulus und ich, meine Mitarbeiter, so wir treiben keinen Handel mit dem Wort Gottes. Also wir verwässern das Wort Gottes nicht. Wir machen das ehrlich. Andere nehmen dafür Geld. Ich nicht. Ich arbeite für meinen ewigen Lohn. Und ich will beim Triumphzug dabei sein. Die nicht. Aber darüber müssen wir später weiterreden. Das kommt noch im zweiten Korintherbrief sehr ausführlich. Gut. Ich versuche mal zusammenzufassen. Die Arbeit geht weiter. Paulus' Reiseroute ging nach Norden, um den aus Korinth heimkehrenden Titus in Troas zu treffen. Aber das hat zunächst nicht geklappt. Und das machte Paulus unruhig, machte ihm Sorgen, sodass er schnell weiterging und Titus entgegengereist ist. Und Paulus arbeitet weiter. Der Duft Gottes wird durch ihn weiter verteilt. Nicht durch die selbstgefälligen und stattlichen Redner, die sich dafür auch noch bezahlen lassen, sondern durch jemanden wie Paulus. Paulus muss umplanen, Paulus macht sich Sorgen, muss manchmal gute Gelegenheiten ungenutzt lassen. Aber er verzweifelt nicht. Paulus ist stolz, von diesem Herrn künden zu dürfen, ihm zu dienen, Teil seines Triumphzuges um die Welt sein zu dürfen. Wenn du schon Christ bist, kannst du vielleicht lernen, dass nicht immer alles klappt. Im Grunde geht vieles schief. Wir sind bestenfalls Dienerinnen und Diener Jesu, sozusagen seine Heilsarmee, sofern man das benutzen darf, dieses Wort ohne Copyright irgendwie zu beachten. Und wie schön ist doch dieses Bild vom Wohlgeruch Gottes, den wir verströmen. Man macht sich dadurch aber nicht nur Freunde. Nicht jeder mag diesen Duft. Wie beim Auslassen von Speck in der Pfanne scheiden sich auch die Geister. Aber das ist vielleicht immer noch besser als Schwarzbrot und Einheitsbrei oder so, sondern wir sollen ja deutlich sein in dem, was wir lehren und sagen. Um nochmal Kolosser zu zitieren, 4, Vers 6. Euer Wort sei alle Zeit mit Gnade, mit Salz gewürzt. Und wer niemals anecken will, der muss schon versuchen, aalglatt zu sein. Und das ist doch kein lohnendes Ziel. Wir sind Beschenkte und geben es weiter und danken Gott dafür. Wenn du noch kein Christ bist, wir appellieren viel an den rationalen Menschen. Aber heute geht es auch um, sagen wir mal, sowas wie Zu- und Abneigung. Der Duft Gottes, magst du ihn? Bist du froh über die Bibel? Bist du froh über die Möglichkeit, mehr von Gott zu erfahren? Wir halten die Bibel für glaubwürdig und freuen uns über sie. Und Jesus ist derjenige, der handelt, der Türen zum Herzen öffnet, der großzügig schenkt, der freundlich gibt, was keiner verdient hat. Das Angebot ist keine Technik zur Selbstvervollkommnung. Es geht nicht darum, den inneren Schweinehund zu besiegen oder sowas. Wir wollen uns nicht zusammenreißen, um bessere Menschen zu werden oder auch bessere Soldatinnen und Soldaten Christi. Das führt ja doch nur zu Selbstbeweihräucherung. Wenn wir etwas wollen, dann angesichts der überwältigenden Liebe Jesu jeden Widerstand aufgeben und ihn zurücklieben und dann den Mitmenschen. Dir wird in Jesus das wahre Leben angeboten. Lauf nicht davor weg. Nutze diese Chance. Gott segne dich. Amen.